Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Pre-Sales Unleashed. Ich bin euer Host Tim und heute werfen wir einen Blick hinter die Kulissen eines der spannendsten Open-Source-Unternehmen der Welt, Grafana Labs. Mein heutiger Gast dafür ist Hauke Melius. Hauke ist Solution Engineering Manager für Central EMEA und hat bei Grafana eine massive Wachstumsphase miterlebt. Gemeinsam sprechen wir darüber, wie sich die Anforderungen an ein modernes Pre-Sales-Team verändern, wenn aus kleinen Projekten plötzlich strategische Millionen-Deals werden. Und wenn ihr jetzt wissen wollt, ob dieser Podcast heute das Richtige für euch ist, ja, hier sind die Themen, über die ich mit Hauke heute gesprochen habe. Warum das klassische Bild des Spezialisten in der Schublade schon längst ausgedient hat und warum Hauke heute SEs braucht, die volle Ownership für den Erfolg eines Deals übernehmen. Wir diskutieren, warum Grafana Labs dazu übergegangen ist, die Teams für Neukundengeschäft und Bestandskundenwachstum strikt zu trennen und warum der Fokus auf Bestandskunden häufig unterschätzt wird. Wie wir im Pre-Sales herausfinden, ob man nur mit einem neutralen Projektleiter spricht oder mit einem echten Champion, das war auch ein zentrales Thema unseres Gespräches. Weil hier geht es natürlich darum, ja, wie können wir diese Person dazu bringen, auch intrinsisch dieses Projekt zum Erfolg zu bringen. Und zu guter Letzt, warum ist gerade in unserer Region, ja, der Dachmarkt, so eine technische Verprobung wie POCs bei teilweise über 80% der Neukundendeals an der Tagesordnung sind und wie man sicherstellt, dass diese Ressourcen auch sinnvoll investiert werden. Ja, Hauke gibt hier super spannende Einblicke in seine eigene Reise, auch vom Individual Contributor zum Manager und verrät, warum ein echter technischer Background aus dem Support oder der Entwicklung eine Goldgrube für Pre-Sales sein kann. Also viel Spaß beim Hören dieser Folge mit mir, Tim und Hauke. Hauke, du und ich, wir haben uns vor einigen Wochen mal unterhalten und du hast mir erzählt, dass ihr bei Grafana Labs ganz schön in der Veränderung seid. Wachstum, Rollenprofil verändert sich. Vielleicht kannst du uns ein bisschen Kontext mitgeben, was sich bei euch so in den letzten Jahren da so verändert hat.
Genau, also ich bin jetzt selber seit ungefähr zwei Jahren, ein bisschen mehr seit zwei Jahren bei Grafana, bin damals eingestiegen als Solution Engineer und habe dann nach ungefähr einem Jahr das Team für, wie wir es nennen, Central EMEA übernommen. Und natürlich in diesen zwei Jahren ist einfach wahnsinnig viel passiert. Also wenn ich jetzt zurückgucke, dann fühlen sich diese zwei Jahre an eigentlich eher wie vier oder sechs. Wir sind wahnsinnig gewachsen und wir wachsen weiter in allen Regionen, was natürlich bedeutet, dass sich Strukturen stetig verändern. Und ich bin ja das beste Beispiel dafür. Ich bin als IC, wie wir es nennen, eingestiegen, bin jetzt in die Managementrolle gegangen. Und so geht's vielen anderen auch, weil wir einfach natürlich, wir brauchen mehr Leute, um mehr Leute zu managen. Aber das Ganze, dasselbe ist natürlich auch auf der Opportunity-Seite passiert. Das Produkt hat sich wahnsinnig weiterentwickelt. Wir haben dann eine unglaubliche Pace hingelegt und sind jetzt an einem Punkt, dass wir auch von der Opportunity-Größe her tatsächlich sehr viel im siebenstelligen Bereich unterwegs sind. Das heißt, die Deals werden größer und damit verändert sich natürlich auch so ein bisschen die Art und Weise. Ich würde jetzt nicht sagen drastisch, wie man arbeitet, aber so ein ganz klein bisschen verändert sich das natürlich, wenn man so von diesen eher taktischen Opportunities hingeht zu eher strategischen Opportunities, wo es denn darum geht, eine ganze Plattform zum Beispiel auszutauschen.
Ja, okay. Und das ist ja genau das Thema, wo wir heute auch ein bisschen einsteigen wollen, wo ich auch gesagt habe, hey, das klingt super spannend, vielleicht kannst du ein paar Sachen teilen. Vielleicht für den Kontext noch eine zweite Frage. Kannst du uns in einfachen Worten sagen, was Grafana Labs eigentlich tut?
Ich hab's das ist eine gute Frage.
Versucht herauszufinden, ja. Und ich habe eine Idee, aber vielleicht kannst du mir nochmal helfen.
Ja, das ist ein guter Punkt. Genau, also Grafana und Grafana Labs an sich, wir sind eine Open-Source-Company, die jetzt so ungefähr 10 Jahre alt ist. Wir kommen ursprünglich aus der Visualisierung. Das ist das, woher uns auch die meisten kennen. Das heißt, wenn wir mit Kunden oder Prospects oder wie auch immer sprechen, jeder kennt am Ende des Tages Grafana aus der Visualisierung raus. Wir haben weltweit, ich glaube, die letzten Zahlen, so 25 oder 30 Millionen User, diese Visualisierung allein oder generell. Und dann hat sich in diesen 10 Jahren haben wir uns dann weiterentwickelt. Wir haben dann nicht mehr nur Visualisierung gemacht, sondern wir haben auch eigene Backends gebaut für verschiedene Telemetriedaten und haben uns dann weiterentwickelt, sind in die Cloud gegangen, bieten jetzt eine Cloud-Lösung an, nennt sich dann passenderweise Grafana Cloud, was jetzt mittlerweile eine, man nennt das Ende-zu-Ende-Observability-Plattform ist, mit der man Dinge überwachen kann, wie einen Online-Shop, wie, keine Ahnung, ein Kubernetes und all solche Geschichten. Also es geht darum, sicherzustellen, dass ja produktiv wichtige Software stabil läuft und dass, wenn Probleme auftreten, dass man sie frühzeitig erkennt und frühzeitig im besten Fall dann auch beheben kann. Und da spielt natürlich aktuell AI eine Riesenrolle. Da haben wir ein sehr cooles Produkt. Und genau, das ist so mal die kleine Hafenrundfahrt, was noch Fahnder macht.
Du leitest ein Pre-Sales oder Solution Engineering Team? Dann komm in unsere Pre-Sales Leadership Community. Über 185 Leader aus Firmen wie Salesforce, SAP und vielen deutschen SaaS- und IT-Unternehmen treffen sich hier. Virtuell alle 2 Monate und bei exklusiven Networking-Dinnern. Hol dir frische Impulse, Best Practices und strategischen Austausch, statt nur in der eigenen Welt zu bleiben. Die ersten Events für Q1 2026 sind schon in Planung und schnell ausgebucht. Jetzt kostenfrei Mitglied werden unter serockstars.com/community. Den Link findest du natürlich auch in den Shownotes. Wichtiger Hinweis, wir prüfen jede Anmeldung per Hand. Solltest du keine Führungskraft sein, ist diese Community leider nichts für dich. Wir freuen uns auf dich. Ja, am Anfang war ich noch so Visualisierung, okay, irgendwie Dashboards und Telemetrie, da war ich dann bei Formel 1, aber ich glaube, jetzt habe ich es ganz gut verstanden. Ja. Also praktisch, wenn irgendwo in der IT-Infrastruktur irgendwas im Argen liegt, dann helft ihr mir dabei zu identifizieren, wo es hakt und wo ich mich kümmern muss.
Absolut, absolut, genau. Aber wie gesagt, die meisten kennen uns aus der Visualisierung. Da gibt es auch spannende Use Cases. Es gibt Dashboards für die Landung von Raumfähren. Ich glaube, in der Formel 1 wird es auch verwendet. Das heißt, wenn irgendjemand bei Grafana im Fernsehen oder im Internet irgendwo ein Bild sieht, wo im Hintergrund ein Dashboard ist und das ist Grafana, dann wird das hier intern direkt geteilt und da gibt es wirklich die unterschiedlichsten Use Cases.
Ja. Ah ja, okay, alles klar. Also besten Dank für den Kontext. Und wir hatten ja beim letzten Mal auch gesprochen, du hast gesagt, gerade eben auch, hey, wir sind so unglaublich stark am Wachsen. Also erstmal mega cool, da in so einem Wachstumsmodus drin zu sein, ist ja auch mal eine Möglichkeit, viele Dinge zu gestalten. Jetzt auch gerade in der Führungsrolle. Und eine Sache, die du ja auch tust, hast du mir erzählt, ist, du stellst Menschen ein. Und da hast du, glaube ich, ein paar Beobachtungen gemacht. Ne? Du hast gesagt so, hey, ich habe ja eigentlich eine gewisse Vorstellung, was so ein Pre-Sales-Engineer, ein SE eigentlich können und tun soll. Und das hat bei manchen Kandidaten nicht so gematcht, wie du es dir erhofft hattest. Und vielleicht kannst du uns da ein bisschen mitnehmen, wie du eigentlich heute diese Rolle interpretierst. Was für ein Profil brauchst du?
Genau, vielleicht auch noch als kleiner Disclaimer, ja, ein kurzer Werbeblock, falls einer der Hörer Lust hat. Wir wachsen weiter, wir werden auch in 6 Monaten noch weiter wachsen und falls jemand Lust hat, das Ganze mitzugestalten in der Open Source Company, dann gerne melden. Aber zurück zu deiner Frage, also was habe ich beobachtet? Und ich kann es an mir selber sehen. Also ich mache jetzt Pre-Sales seit über 10 Jahren und habe auch, ich sag mal, diese Entwicklung mitgemacht, ja. Und wenn ich so von mir selber spreche, dieses alte Pre-Sales-Profil, ne, in meiner damaligen Firma, das ist ein großer amerikanischer Hersteller von zu dem Zeitpunkt, also, oder machen sie, glaube ich, immer noch, also Hardware, Software, alles Mögliche. Da war der Pre-Saler so dieser technische Experte. Wenn wir damals zu einem Key Account zum Kunden gefahren sind, dann sind wir meistens mit einem Bus gekommen. Ja, das hat ja sich nur einmal gefallen, wenn wir dann da mit 6, 7 Leuten beim Kunden eingefallen sind. Und es gab für jeden Bereich einen eigenen Pre-Seller. Also für Netzwerk, für Cloud, für Blade Server, für was auch immer. Und dieser einzelne Pre-Seller war im Prinzip wirklich dieser technische Experte. Das heißt, man ist im Prinzip so ein bisschen aus der Schublade rausgeholt worden. Man ist dann zum Kunden hingestellt worden, hat dann seine Geschichte erzählt, ist dann mit den anderen wieder in den Bus eingestiegen, nach Hause gefahren und hat dann gewartet, was passiert. So. Und dann ist irgendwas passiert vielleicht, dann ist man in eine technische Verprobung gegangen und dann ist man aber auch wieder verschwunden. Und so ging es eigentlich weiter. Genau. Das, was wir heute machen, ist schon ein bisschen anders. Das heißt, wenn man sich anguckt, grundsätzlich was, und ich bis jetzt ja nicht meine erste amerikanische, wie nennt man das, Scale-Up, Startup-Company, da ist die Aufgabe eines Pre-Salers oder Solution Engineer oder Solution Architect, wie immer man diese Rolle auch bezeichnen möchte, schon ein bisschen ganzheitlicher. Also das heißt, die Erwartungshaltung ist, nicht nur der technische Experte zu sein, der in seiner Schublade lebt und dann da rauskommt, sondern wirklich diese Opportunities von Anfang bis Ende mitzutreiben. Das heißt, mitzudenken, okay, mit wem müssen wir vielleicht noch hier sprechen? Welcher Blickwinkel fehlt uns noch? Ist das, was wir wissen, ist das wirklich genug, um hier Ressourcen zu investieren? Weil das ist natürlich immer die, auch jetzt in der Managerrolle, die Kernfrage, ne? Wollen wir hier jetzt tiefer reingehen und diese Opportunity weiter treiben und technische Ressourcen investieren oder eben nicht? Und das ist für mich einfach ein anderes Mindset, und das hat viel auch mit Ownership zu tun und nicht darauf zu warten, dass vielleicht der Account Executive oder wer auch immer da die richtigen Dinge tut, sondern gemeinsam mit dem Account Executive zu überlegen, okay, wie sind wir beide hier gemeinsam erfolgreich und was müssen wir als Team hier leisten.
Ja, ganz stark. Und würdest du sagen, das ist, ich sag mal, eine Fähigkeit oder ein Mindset-Shift, der kommt praktisch dazu, weil die technische Expertise und dort tief reinzugehen, wenn es dann mal super fachlich wird, das ist ja weiterhin auch noch eine Grundvoraussetzung, oder? Also das ist praktisch eine Erweiterung des Kompetenzprofils, wenn ich dich richtig verstehe.
Auf jeden Fall würde ich schon so sagen. Also natürlich, dieser Begriff, der da immer rumschwirrt, ist ja man muss audible ready sein. Da ist natürlich dann die Frage in dieser Rolle, wo fängt das an, wo hört das auf? Am Ende des Tages muss man sich auch bei uns angucken. Das Produkt ist immer größer geworden, immer mehr Funktionalität. Und die Wahrscheinlichkeit, dass man wirklich bis ins letzte Bit und Byte gehen kann in jedem einzelnen Bereich des Produktes, wird immer unwahrscheinlicher. Das heißt, ich sehe das heute und generell sehe ich die SE-Arbeit nicht als, wir haben jetzt hier einen Rambo, der alle Probleme von A bis Z löst, sondern es ist Teamwork. Ja. Einer im Team hat vielleicht die Expertise zu Produkt A, der andere zu Produkt B. Und dann haben wir noch unterstützende Teams, die uns dann bei noch spezifischeren Sachen vielleicht helfen können. Und so arbeiten wir dann am Ende alle zusammen, um Probleme, wenn es denn technische Probleme zu lösen. Und ja, aber natürlich muss jeder Solution Engineer, wie wir es nennen, natürlich das Basisverständnis haben, um mit dem Kunden sprechen zu können, um so Dinge zu lösen, wie instrumentiere ich eine Applikation, was ist überhaupt Observability, also diese Themen natürlich, wie du halt sagst, also dass dazu dann eher noch so diese Rolle kommt, okay, ich bin mitverantwortlich für den Erfolg dieser Opportunity.
Ja, und super spannend, wir hatten gestern Abend, also wir recorden jetzt Ende November, wir hatten gestern Abend unsere letzte SE Leadership Community Event für dieses Jahr, und da haben wir tatsächlich auch über Habits gesprochen, Habits im Solution Engineering. Und ein Kollege von Adobe hat auch als erstes gesagt, so was er sich mehr wünschen würde, ist, dass die SEs aus so einem reaktiven in so einen proaktiven Modus rüberkommen. Und da hat eine andere Person, da fand ich es besonders plakativ, geteilt, dass er seine SEs hauptsächlich aus dem Support hirrt. Und die natürlich von ihrer eigenen Historie her sehr reaktiv arbeiten, nur darauf warten, dass praktisch blöd gesagt vom AE ein Ticket aufgemacht wird, dass sie jetzt dann eine Sache kurz machen und dann wieder rausgehen. Und das ist ja genau das Gegenteil von dem, was du willst. Du willst nicht darauf warten, dass irgendjemand nur reaktiv arbeitet, sondern du hast ja gerade beschrieben, dass du dir wünschst, dass wir mitdenken, was braucht es noch, um diesen Kunden erfolgreich zu gewinnen. Und die Frage, die sich dann gestellt hat, und das würde mich jetzt mal deine Perspektive interessieren, ist das eine Sache, also kann man das beibringen? Du hast ja selber von dir jetzt auch gesprochen, wie du durch diesen Mindset-Shift durchgelaufen bist. Kam das aus dir innen heraus oder kam von außen jemand und hat gesagt, hey Hauke, du musst jetzt so und so arbeiten? Und dann hast du gesagt, ah ja, okay, kein Problem. Wie funktioniert das, dass man Menschen dorthin bekommt, so zu denken?
Ich glaube, jemand der aus dem Support kommt oder der perspektivisch vorher mal ein Entwickler war oder im Ops-Bereich gearbeitet hat, das können auch sehr gute Pre-Saler sein. Die Frage ist einfach, haben die Leute Lust, sich darauf einzulassen und haben sie Spaß daran, zu sehen, was passiert, wenn man in einer Opportunity vielleicht mal die extra Meile geht, ne, und sagt, okay, ich spreche jetzt einfach mal one-to-one mit Person XY und darüber habe ich jetzt noch einen Connect gekriegt zu der Person X und mit der spreche ich dann vielleicht auch noch. So dieses Mindset zu fördern und typischerweise, wenn man dann sieht, dass man damit Erfolg hat, und dass das funktioniert, dann kommt ja automatisch auch der Spaß dazu. Und dann wird das eigentlich, dann ist das eigentlich ein Selbstläufer. Für mich ist eher die Frage, ist man offen dafür und hat man Spaß daran? Und das ist ja generell auch ein Thema, wenn man Pre-Sales machen will, ja, dann sollte man einfach auch Spaß daran haben, mit Menschen zu arbeiten und neue Leute kennenzulernen. Und wenn man das nicht hat, und ich glaube, das ist das eine, was man niemandem beibringen kann. Ich glaube, das geht ja auch so ein bisschen in so Richtung dieser Term, den wir alle gerne nutzen, Champion Building. Ich glaube, das ist was man einfach nicht lernen kann. Das ist einfach in einem drin, oder nicht, ob man das macht oder nicht oder mag oder nicht.
Und Champion Building hatte ich auch auf meiner Liste für heute. Und da du es jetzt gerade erwähnt hast, vielleicht können wir da direkt mal kurz einsteigen. Ich glaube, der Champion-Begriff, der geistert in der Sales- und Pre-Sales-Welt natürlich seit vielen Jahren immer mal wieder herum. Auf LinkedIn liest du ständig, ja, du brauchst den Champion. In verschiedenen Sales-Büchern ist der Champion beschrieben. Meine Erfahrung ist, in Gesprächen mit Kollegen, dass das gemeinsame Verständnis, was sich eigentlich hinter diesem Begriff verbirgt, nicht unbedingt überall gleich ist. Also eine Person sagt Champion und meint eigentlich in meiner Welt was anderes, vielleicht so ein Projektmanager. Ich habe mit Champion eine andere Assoziation im Kopf. Deswegen jetzt mal die Frage an dich. Also vielleicht können wir kurz den Begriff mal klären. Was meinst du mit Champion?
Ein Champion, ich sage die klassische Definition. Ein Champion ist jemand, der Power und Influence hat und irgendwie ein Interesse daran, unser Projekt voranzutreiben. Und dieses Interesse kann sein, dass er einfach diese Open-Source-Technologie pushen will oder dass er dieses Projekt erfolgreich machen will, weil dann irgendwie eine Beförderung ansteht. Keine Ahnung. Also jemand, bei dem man merkt, dass er das nicht nur macht, weil das irgendwie seine Aufgabe jetzt ist, die ihm jemand übergestülpt hat, sondern jemand, der das macht, weil er intrinsisch irgendwie motiviert ist, das zu tun und dadurch auch intern bereit ist, vielleicht die ein oder andere extra Meile mal zu gehen oder mit Kollegen zu sprechen, die vielleicht, keine Ahnung, sagen, dass der Competitor vielleicht irgendwie die bessere Lösung ist und dann da in den das Ganze dann ja weiterzutreiben. Genau, das wäre jetzt mal so grob. Und ich glaube, da gebe ich dir recht, man benutzt diesen Begriff sehr inflationär, ne? Häufig ist, sobald man jemand mit einem spricht, ja, ist das sofort der Champion.
Genau.
Das ist natürlich nicht der Fall und das wird dann relativ schnell dann auch klar, wenn man so aus den frühen Phasen eines Sales-Prozesses rauskommt und dann, keine Ahnung, so ein bisschen konkreter wird und man dann wirklich Zugänge braucht und dann zeigt sich das meistens, ob wir hier wirklich über einen Champion sprechen oder nicht.
Ja, und ich finde, man muss da auch mal ganz ehrlich sein. Ne? Ich kann mich an eine sehr konkrete Situation erinnern, damals bei Seismic. Ich habe an der Opportunity selber mitgearbeitet und war im Forecast-Call mit meinem Vertriebskollegen. So, dann kommt der Vertriebsmanager ums Eck und sagt, ja, hier, wie sieht's aus, Opportunity und Champion und so weiter. Und dann mein AE-Kollege sagt ganz selbstverständlich einen Namen vom Kunden und ich habe mir vor Augen geführt, also der Typ, den du jetzt gerade als Namen genannt hast, der redet zwar mit uns, und der ist damit beauftragt, hier eine Evaluierung durchzuführen. Aber der ist praktisch unser Ansprechpartner im Sinne der Projektleitung. Der ist kein Champion, weil der guckt neutral auf das Thema raus. Der guckt sich auch noch zwei andere Vendoren an. Also mit Champion hat das gar nichts zu tun. So. Und das finde ich dann immer so ein bisschen leichtfertig. Und ich finde, da sollte man dann ehrlich sein und sagen, hey, wir haben hier noch keinen Champion. Und das ist dann auch fein. Das muss eine akzeptable Antwort sein in so einem Forecast-Call. Aber ist nochmal eine andere Sache. Wie bringt denn dein Team sich da ein bei dem Thema Champion Building? Gehen die da ganz aktiv davor oder also passiert das irgendwie, ich sag mal, natürlich aus der Opportunity-Arbeit heraus?
Sowohl als auch. Also auch wenn ich jetzt wieder in meine eigene Historie zurückgucke, ja, bevor ich diesen Begriff Champion Building überhaupt kannte, hat man das ja auch gemacht. Ja? Und das ist ja, man hat es nur nicht so genannt. Und typischerweise ist das was sich in den meisten Fällen irgendwo ergibt. Ne? Das kann sein, dass das die Person ist, die in den Meetings einfach am lautesten ist, ja, und irgendwie die ganze Zeit spricht.
Ja.
Das könnte ein Indiz sein, dass diese Person Interesse daran hat, das Ganze hier erfolgreich zu machen. Es kann aber auf der anderen Seite auch die Person sein, die am kritischsten ist, ja, die dann am Ende des Tages einfach nur nochmal genauer verstehen will, was wir hier erreichen können, was wir hier machen, um einfach intern noch, also für sich nochmal eine gefestigtere Meinung zu haben. Das kann man gar nicht so pauschalisieren. Es ist so eine Mischung. Zum Teil passiert's. Teilweise guckt man dann auch, okay, wenn wir sagen, okay, wir haben niemanden, der uns jetzt hier wirklich weiterhilft, was ein Risiko ist, ne, um zu gucken, okay, müssen wir vielleicht mal, lass uns die vielleicht einfach mal vor Ort treffen. Ja? Und solche Dinge machen wie, keine Ahnung, einen Workshop vor Ort, um einfach mal mit den Leuten zu quatschen und dann so bei den Gesprächen dazwischen irgendwie zu gucken, okay, wo steht denn die Person oder die Person, worauf hat die Bock? Also so würde ich das jetzt mal grob sortieren.
Finde ich einen sehr guten Callout. Ein Champion virtuell über Zoom zu bauen oder sich sozusagen zu erarbeiten, ist wahrscheinlich deutlich schwieriger, als so wie du es gerade beschreibst, mal vorzugehen. Also geht mir gut ins Ohr. Und wir hatten ja am Anfang gesagt, lass mal so ein bisschen über die Herausforderungen sprechen in dem Kontext, den du gerade beschrieben hast. Und eine Sache, das fand ich super spannend, die du mir auch beim letzten Mal erzählt hast, war, dass ihr bei euch im Solution Engineering angefangen habt, New Acquisition und Growth, also Bestandskunden, zu separieren. Was hat euch dazu motiviert, das zu tun?
Also das Management. Das ist eine kurze Antwort. Nein, ich kann jetzt ja auch aus der Erfahrung heraus sprechen. Wir machen das jetzt ja schon ein paar Quartale. Und vielleicht ist mal zur Einordnung, was wir damit meinen. Wir haben im Prinzip zwei Teams. Und das ist jetzt auch, wenn man in den Markt guckt und sich Unternehmen anguckt, die ähnlichen Weg sind wie wir. Die Struktur wird man überall finden. Das heißt, es gibt ein Team, das eher darauf incentiviert ist oder eher darauf guckt, neue Kunden zu generieren. Und im Prinzip viele neue Projekte macht und mit diesen Kunden arbeitet, das Ganze technisch validiert, das dann zu einem Abschluss bringt. Und dann nach einer gewissen Zeit wandert dann dieser Neukunde rüber in diesen Wachstumsbereich. Growth nennen wir das jetzt. Und im Growth-Bereich geht es dann darum, dem Kunden wirklich dabei zu helfen, dass er die Ziele, die er sich initial gesteckt hat, tatsächlich auch erreicht. Dass wir vielleicht auch noch anderen Abteilungen bei ihren Problemen helfen können und so dann diesen Kunden, wenn er jetzt, sagen wir mal, klein anfängt, weiter auszubauen und wirklich eine langfristige Kundenbeziehung aufzubauen.
Also ich finde es super spannend. Vor einigen Wochen hatte ich mit Regina Neumeier, heißt sie. Sie arbeitet bei Celonis und führt dort ein sogenanntes Value Engineering Team. Und die sind im Prinzip genau den umgekehrten Weg gegangen, weil die haben nicht im Solution Engineering dann angefangen zu unterscheiden zwischen New Logo und Growth, so wie du es gerade beschrieben hast, sondern sie haben sogar noch eins weiter rausgezoomt und haben gesagt, wir schaffen Customer Success komplett ab und wir schaffen Solution Engineering komplett ab und es gibt nur noch Value Engineering. Und Value Engineering ist vom ersten Pilot, vom ersten Use Case bis hin zum Multimillionen-Kunden, der bei uns so viel Consumption fährt, dass er praktisch einer der größten Kunden ist. Da ist praktisch immer derselbe, also VE in dem dabei, ein Value Engineer dabei und begleitet.
Ja, neuer Begriff, wunderbar.
So, ja. Und ihr sagt ja praktisch, also ich vermute mal, Customer Success habt ihr trotzdem noch, oder? Also die Growth SEs arbeiten damit Customer Success zusammen oder ist das praktisch eure Customer Success Abteilung dann?
Also wir haben so ein bisschen anders. Wir nennen sie Observability Architects und im Gegenzug zu Customer Success Managern sind das eher technische Ressourcen. Also das sind bei uns zum Teil Leute, die teilweise auch aus dem Pre-Sales kommen, teilweise aber auch aus dem Support. Leute, die irgendwie schon mal wirklich hands-on Erfahrungen damit haben, was es heißt, Observability zu machen, für eine Plattform verantwortlich zu sein, sowas. Das ist im Prinzip unsere, technische Post-Sales oder Post-Opportunity-Rolle, nenne ich es jetzt mal, die natürlich gemeinsam mit dem Solution-Engineer dann diesen Kunden betreut.
Ah ja. Und die haben dann so ein Book of Business, da bekommt dann ein Solution Engineer mit diesem Solution Architect, hast du gerade gesagt, oder habe ich es richtig verstanden?
Observability Architect.
Observability Architect, die bekommen dann gemeinsam ein Book of Business und betreuen praktisch Bestandskunden und schauen, hey, wie können wir Adoption, Growth und so weiter dann nach vorne treiben.
Genau, und das sind teilweise dann fließende Übergänge, ne? Der Solution Engineer ist dann eher involviert, wenn es jetzt dann darum geht, sagen wir mal, keine Ahnung, Abteilung A hat das Produkt eingeführt, Abteilung B möchte das auch machen, aber die müssen noch Feature XYZ zusätzlich verproben. Das wäre dann eher so die Solution Engineer Aufgabe. Wenn es jetzt darum geht, wirklich diesen strategisch mit diesem Kunden zu planen, okay, was müssen wir mit dieser Observability Plattform noch machen? Was sind eure Ziele? Was sind unsere Ziele? Das ist dann eher, es geht dann eher so in Richtung Observability Architect und auch da dann Weeklies zu haben bei Weekly Meetings und okay. Das ist eher so die Richtung.
Okay. Und also, und Account Manager habt ihr dann auch noch?
Selbstverständlich,
ist die Rolle dann außen vor?
Nein. Okay. Das würden wir ohne Account Manager machen.
Ja, gut, ich versuche es ja nur gerade zu verstehen,
nee.
Wie da so die Einteilung aussieht. Ja, alles klar.
Genau.
Okay, super spannend. Und du hast gesagt, hey, ihr macht jetzt seit ein paar Quartalen, fahrt ihr dieses Modell? Was ist so bisher dein Fazit?
Das Fazit ist tatsächlich, und ich meine, dieser New Logo Teil, der war schon immer da, ne? Das ist jetzt ja kein großer Unterschied. Aber wenn wir uns angucken, was passiert, wenn man sich wirklich konzentriert und fokussiert mit einem Kunden länger beschäftigt, das ist tatsächlich erstaunlich, ja. Also je mehr man mit einem Kunden arbeitet, also wenn man mit mehr Leuten spricht, sich dort ein Netzwerk aufbaut, desto mehr entdeckt man eigentlich an Dingen, wo man auch noch unterstützen kann und wo man dann am Ende des Tages diesen Account dann weiter wachsen lassen kann. Also das ist wirklich aus heutiger Sicht was für uns die definitiv die richtige Entscheidung, das so zu trennen.
Und ich nehme das auch so wahr, dass insgesamt die Industrie sich mehr dahin bewegt. Ich habe gestern einen anderen, einen vertriebsspezifischen Podcast gehört, wo es sehr plakativ mal dargestellt wurde. Ich würde es ganz gerne hier mal teilen, auch mit dir. Vielleicht regt es noch was an. Dass die SaaS- und IT-Firmen, wenn es darum geht, neue Kunden zu gewinnen, extrem viel investieren. Ne? Wir haben die Account Executives, die extrem hohe Gehälter verdienen. Wir haben Solution Engineers, die durchaus auch sehr gute Gehälter verdienen. Wir haben Marketing, wir haben die Webseite, wir haben Marketingkampagnen, wo hohe Budgets drunter stehen. So, das ist diese ganze Go-to-Market-Engine, dann kommen noch SDRs dazu und teilweise noch Spezialrollen und so weiter. So, und wenn dann der Kunde mal tatsächlich Kunde geworden ist, also der Prospect zum Kunden wird, dann haben wir nämlich genau eine Sache, da ist dann der Customer Success. Und da hört es dann irgendwie auf. Und wenn du mal die ganzen Beträge, die SaaS- und IT-Firmen ausgeben für diese Go-to-Market-Engine mal aufsummiert, was sind eigentlich die Gehälter, die wir unseren Customer-Success-Managern spendieren, in welchem Missverhältnis das eigentlich steht zu dem Revenue, der dahinter steht, dann kann man schon mal überlegen, so, also sind wir eigentlich auf dem richtigen Weg hier. Also mein Gefühl, um es mal vielleicht mal ganz im größeren Kontext einzuordnen, ist, dass sehr viele Softwarekategorien inzwischen erschlossen sind. Wir hatten ja im Prinzip jetzt, also global galaktisch gesprochen, seit den 90ern, 20ern und so weiter, 2000ern, haben wir ja angefangen, extrem viele Softwarekategorien zu erfinden. Und jetzt haben wir so eine gewisse Sättigung erreicht. Und jetzt geht es eigentlich mehr darum, wie können wir die Kunden, die wir gewonnen haben, tatsächlich auch, also eben behalten. Und da scheint ein Shift stattzufinden. Und das, was du gerade beschreibst, zahlt auch darauf ein, nämlich Bestandskunden noch ein bisschen besser zu betreuen, auch fachlich und technisch inhaltlich besser zu betreuen, um genau also die Kundenbasis, die wir uns mühsam aufgebaut haben, auch zu beschützen und dieses Revenue praktisch beizubehalten.
Absolut, 100%. Und man sieht es im realen Leben, wenn man, keine Ahnung, ein einfaches Beispiel, ja, also ein Product Owner von einer Applikation spricht beim Mittagessen mit einem anderen Product Owner von einer Applikation, erzählt, dass er letzte Nacht einen Incident hatte und wie das alles dann gelaufen ist und wie der Assistant ihm dabei geholfen hat, das zu fixen. Und dann sagt der andere Product Owner, das ist aber interessant, zeig mir das mal, ja, das wäre für uns auch was. Und so hat man schon viele Synergieeffekte, ne? Und das führt dann natürlich auch wenn man sich jetzt das dann anguckt, zum Beispiel, was es dann bedeutet für eine technische Evaluierung. Es kann halt einfach dann sein, dass dadurch, dass die beiden sich das schon gemeinsam angeguckt haben, dass die eine ähnliche Architektur-Setup haben, dass man sich im Prinzip vielleicht so Dinge wie einen POV sparen kann oder man ihn nur noch für Dinge macht, die quasi das Delta sind von dem, was der andere Kollege dann nicht verprobt hat. Ne? Und das ist natürlich super, super spannend.
Ja, mega. Danke fürs Teilen. Und da gibt es noch einen letzten Themenblock, wo wir gerne mal reingehen können, wenn du magst. Nämlich, du hast es vorhin am Anfang auch schon angedeutet, dass ihr nicht nur stark gewachsen seid, sondern dass auch eure Ticketgrößen sich massiv vergrößert haben. Also du hast gesagt, die meisten Deals sind sogar im siebenstelligen Bereich, Millionenbereich. Was hat das für dein Team für Auswirkungen in der Arbeitsweise?
Also ich glaube, ich habe es am Anfang schon mal gesagt, das ist so ein bisschen diese Unterscheidung zwischen eher taktischen Projekten, wenn es jetzt darum geht, einer Abteilung zu helfen, hier wirklich ein konkretes Problem zu lösen oder wirklich einer ganzen Organisation bei einer strategischen Initiative zu begleiten. Ne? Wenn es jetzt, keine Ahnung, sagen wir mal, da geht, ich habe einen Online-Shop und der wächst global wahnsinnig schnell und ich habe über die letzten 5 Jahre irgendwie 20 Observability-Tools eingekauft und mir läuft das hier irgendwie alles aus dem Ruder und ich kann Incidents nicht schnell genug beheben, dann ist das natürlich ein ganz anderes Projekt auch von der Sichtbarkeit im Unternehmen. Und diese Sichtbarkeit führt natürlich auch dann dazu, dass man ja mit ganz anderen Personas spricht, ne? Also die auch natürlich eine andere, ich nenne es jetzt mal Entscheidungsgewalt haben, ne? Das ist natürlich super spannend, weil du einfach da Dinge verändern kannst. Ne? Also du kannst wirklich dann, bist dann ein Teil davon, von dem Wachstum dieses Unternehmens. Du hilfst den Teams dabei oder der ganzen Organisation, strategische Ziele zu erreichen. Und das ist schon so ein bisschen so ein Unterschied. Dass man ist natürlich immer noch, man wird ähnliche oder dieselbe technische Evaluierung machen, aber von der strategischen Ausrichtung, von das, was man erreichen will, ist das schon ein Unterschied, ob man mit einem einzelnen Department, Abteilung, was auch immer arbeitet oder ob man auf einer strategischen Ebene unterwegs ist.
Ja, und also ich würde jetzt auch mal unterstellen, wenn man jetzt, also ganz plakativ behaupte ich jetzt mal, früher war es oft der IT-Admin, mit dem ihr gesprochen habt, und jetzt gehen wir auch mal in Richtung Geschäftsführung und VPs, mit denen ihr diese Dinge abstimmt, okay. Und jetzt unterstelle ich mal, der VP of E-Commerce, der will wahrscheinlich jetzt nicht das letzte Byte in eurer Schnittstelle verstehen, sondern der will wahrscheinlich nicht verstehen, so, hey, wie kann ich eigentlich meinen Umsatz maximieren, ohne hier noch mehr Ausfälle zu haben oder sowas? Oder was? Wie verändern sich da auch die Gespräche oder so?
Genau, also natürlich, die Ziele der einzelnen Personen sind natürlich immer unterschiedlich. Ne? Bei einem VP oder wem auch immer, der hat vielleicht ein Ziel, sicherzustellen, dass seine Organisation dieses Wachstum der E-Commerce-Plattform oder was auch immer gut übersteht. Da geht es eher darum, langfristig zu gucken, okay, wie kann das hier alles zusammen funktionieren? Wie können wir das als Partner gemeinsam aufstellen? Natürlich auch, wie passt das finanziell rein? Während natürlich jemand, der jetzt verantwortlich ist für eine Applikation, eher einen kleineren Rahmen guckt. Und das ist schon auch ein Unterschied. Und wie gesagt, die technische Arbeit, glaube ich, die verändert sich nicht groß, weil natürlich auch, wenn man strategische Projekte macht, ist es dann am Ende, muss man das irgendwann mal technisch validieren, ja. Also da kommt man nicht drum rum. Es gibt ja immer so die Geschichten, dass bei diesen Software Companies in US auch viel über PowerPoint Slides verkauft wird. Man muss keine POVs machen und POCs. Das ist bei uns in der Region ein bisschen anders. Und ja, das ist so mein Punkt dazu.
Ja, fair enough. Also ich hätte jetzt auch unterstellt, dann kannst du mir mal spiegeln, ob da meine Hypothese richtig ist. Ne? Ich meine, der Mensch, der vielleicht auf eine konkrete Applikation schaut, der mehr so im Maschinenraum drin ist, der will vor allen Dingen verstehen, so, wo kann Grafana mir ein bestimmtes Feature bringen, was meinen Job irgendwie operativ ein bisschen vereinfacht. Und der VP, der guckt vielleicht eher auf Kennzahlen, die unternehmerisch relevant sind. Der guckt dann vielleicht irgendwie auf, keine Ahnung, Ausfallzeiten und entgangener Umsatz, der vielleicht damit einhergeht, wenn ich dann Ausfall habe. Wie viele Ausfälle hatten wir in den letzten 12 Monaten? Und wie kann mir Grafana Labs die Auszeiten, die wir haben, möglichst minimieren, weil das würde mir helfen, wiederum meinen Umsatz zu maximieren. Das sind jetzt so die Ideen, die ich dazu habe, ja. Aber also du nickst schon, das scheint in die Richtung zu gehen.
Genau, so die Richtung.
Ja. Du hast gerade im Nebensatz das so selbstverständlich erwähnt und vielleicht können wir da noch kurz reingehen als letzten Punkt. Du hast gesagt, bei uns in der Region werden POVs und POCs öfter mal durchgeführt als bei den amerikanischen Kollegen, weil die verkaufen schneller und häufiger auch mal einfach über PowerPoint. Mhm. Warum glaubst du, dass das so ist?
Das weiß ich nicht. Ich kann halt nur für unsere Realität hier sprechen und auch die Zahlen, die man so sieht. Es ist einfach so, dass in unserer Region Dinge verprobt werden müssen oder verprobt werden typischerweise, bevor man eine Entscheidung trifft. Und häufig wird das also es gibt ja Organisationen, die sagen, oh mein Gott, ich will keine POVs, POCs, wie auch immer man das nennen will, machen. Ich sehe das eigentlich anders, weil dieser POV oder diese technische Validierung gibt uns die Chance, wirklich zu zeigen, was wir können. Und je näher wir in dieser technischen Evaluierung am produktiven Workload dran sind und vielleicht sogar direkt Produktion, gerade bei kleinen Unternehmen haben wir sowas auch schon gemacht, sehr erfolgreich zeigen kann, wie man wirklich dieses Buzzword in Observabilities, diese Unknown Unknowns aufzeigen kann und wie man den Teams bei realen Incidents helfen kann, das ist einfach ein wahnsinniger Benefit. Aber man muss natürlich im Vorfeld, bevor man diesen Invest auch macht, als Team, als Region, als was auch immer, gucken, dass es sinnvoll ist, diese Ressourcen zu investieren. Ne? Aber wenn man an diesem Punkt ist, man hat das alles voneinander und man geht in diese technische Evaluierung und man kann dem Kunden mit seinen Daten zeigen, wie man seine Probleme löst, ist das einfach Wahnsinn. Und das macht natürlich auch als IC wahnsinnig viel Spaß.
Also meine Hypothese dazu ist, dass der Deutsche beim Einkaufen in seiner Grundhaltung ein bisschen skeptischer irgendwie ist und einfach das mehr bewiesen haben möchte, was wir da so behaupten. Und der Amerikaner funktioniert da vielleicht ein bisschen anders. Und dann ist ja POC vielleicht auch der der richtige Weg? Wie viel Prozent eurer Kunden gewinnt ihr über den Weg eines POCs? Ist das fast jeder oder kommt das mal so vor? Was ist denn da so die Bandbreite?
Boah, das ist bestimmt eine Zahl, die ich wissen müsste. Alles gut. Also es gibt ja verschiedene Formen von technischer Evaluierung. Ne? Es gibt so diesen full-blown POC, wo wir im Vorfeld wirklich uns mit den ganzen Stakeholdern dann zusammensetzen, sagen, was wollt ihr erreichen und dann Kickoffs machen, regelmäßige Sync-Meetings und so. Das ist so eher so dieses größere Invest aus unserer Sicht. Dann gibt es aber auch Themen wie der Kunde will selber testen, ne, mit einer Trial-Instanz, die sich jeder bei uns klicken kann. Und wir begleiten das so ein bisschen am Rand. Am Ende des Tages geht's ja immer darum, dass der Kunde versteht, dass diese Plattform ihm Mehrwert liefert und dass er seine Ziele erreichen kann. Ja, und wie gesagt, es gibt unterschiedliche Formen, aber ich würde schon sagen, dass technische Evaluierungen im Neukundengeschäft bei über 80%, würde ich jetzt mal so schätzen.
Okay.
Also in diesem Growth-Bereich, wenn man existierende Kunden hat, dann kann das mal sein, dass man das nicht mehr machen muss, weil diese Company das schon in der Skalierung einsetzt und die Abteilung einfach untereinander vielleicht miteinander sprechen und sagen, hey, ihr macht doch dasselbe wie wir, passt das? Aber in diesem Neukundengeschäft ist das schon an der Tagesordnung.
Ja, Wahnsinn. Wäre wahrscheinlich eine ganz eigene Podcast-Folge mal wert, über POCs und POVs mal zu sprechen. Von daher danke, dass du ein bisschen mit uns geteilt hast. Und war ja ein sehr breites Gespräch. Ne? Wir haben über eure Gesamtsituation mal da gesprochen. Also super spannend, dass du uns da mal die Einblicke mitgegeben hast. Von daher kann ich jetzt nur sagen, Hauke, besten Dank, dass du dich dazu entschieden hast, hier mal in den Podcast zu kommen, mal ein bisschen von euch zu teilen. Mir hat es eine Menge Spaß gemacht und ich habe eine Menge gelernt. Von daher, ja, danke dir. Schön, dass du da warst.
Ja, sehr gerne. Hat Spaß gemacht.
Genau, und du hast es vorhin schon gesagt, wenn jetzt jemand Lust bekommen hat, mal ein bisschen mehr zu verstehen, was Grafana macht und vielleicht zu schauen, ob es ein Fit sein könnte, nur sprecht den Hauke einfach direkt an. Er hat offene Stellen, er freut sich. Von daher, genau. Ich finde, so ein Podcast ist ja auch eine super Möglichkeit, auch mal so ein zukünftiges Geschäft vielleicht bei irgendwie zu erleben und kennenzulernen. Von daher ist das eine gute Möglichkeit.
Das stimmt.
Alright, also dann für dich einen schönen Tag und bis bald. Ciao, ciao.
Dankeschön, ciao.
Das war Presales Unleashed. Das ist dein Podcast für Sales Engineering im B2B-Softwarevertrieb. Und wenn dir diese Folge mit Hauke gefallen hat und du wertvolle Impulse mitnehmen konntest, abonniere gerne die Show. Solltest du Fragen, Kritik oder Themenwünsche haben, dann schreib uns gerne auf LinkedIn. Wir freuen uns über jede Nachricht und antworten sehr gerne. Link zu unseren Profilen findest du natürlich in den Shownotes. Schön, dass du wieder mit dabei warst und bis zum nächsten Mal.